Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1897 in Atchison im Bundesstaat Kansas geboren. Mein Name ist Amelia Mary Earhart. Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in einem großen viktorianischen Haus, das meiner Großmutter gehörte. Es war ein Haus mit klaren Vorstellungen davon, wie ein Mädchen sich zu verhalten hatte. Doch ich hatte früh das Gefühl, dass diese Vorstellungen nicht für mich gemacht waren. Während andere Mädchen mit Puppen spielten und auf gutes Benehmen vorbereitet wurden, zog es mich nach draußen. Ich kletterte auf Bäume, rannte über Felder und baute mir aus Holz und Draht eine kleine Rampe, von der ich mich waghalsig hinunterstürzte. Geschwindigkeit faszinierte mich, Bewegung bedeutete Freiheit. Stillstand fühlte sich falsch an. Mein Vater Edwin war Jurist bei einer Eisenbahngesellschaft. Er war gebildet und liebevoll, aber seine Alkoholsucht war ein ständiger Schatten über unserer Familie. Seine beruflichen Schwierigkeiten führten dazu, dass wir immer wieder umzogen. Kansas City, Des Moines, St. Paul, jeder Ortswechsel bedeutete neue Schulen, neue Gesichter, neue Unsicherheiten. Doch dieses unstete Leben hatte auch eine Wirkung. Ich gewöhnte mich daran, mich nicht an Orte zu klammern. Vielleicht war das der erste Schritt zu einem Leben, das sich nicht an Grenzen orientierte. Meine Mutter Amy war für ihre Zeit ungewöhnlich fortschrittlich. Sie glaubte nicht daran, dass Mädchen schwach oder eingeschränkt sein sollten. Sie ließ mich Hosen tragen, wenn ich wollte. Sie bestärkte meine Neugier. Von ihr lernte ich, dass Mut nichts mit Geschlecht zu tun hat. In der Schule war ich ehrgeizig, aber nie angepasst. Ich interessierte mich für Naturwissenschaften und las begeistert über technische Entwicklungen. Besonders zog mich alles an, was mit Maschinen zu tun hatte. Die Welt veränderte sich rasant. Automobile tauchten auf den Straßen auf, Fabriken wuchsen und am Himmel begannen erste Flugzeuge ihre Kreise zu ziehen. Im Jahr 1908 sah ich bei einer Ausstellung ein Flugzeug aus der Nähe. Ein seltsames Konstrukt aus Stoff, Draht und Holz. Es wirkte eher zerbrechlich als beeindruckend. Damals löste es in mir noch kein Feuer aus. Der Himmel war da, aber er rief mich noch nicht. Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Ich meldete mich freiwillig als Helferin in einem Militärhospital in Toronto. Dort pflegte ich verwundete Soldaten. Einige von ihnen waren Piloten. Sie erzählten von Einsätzen über Europa, von Motorenlärm, von eisiger Höhe und riskanten Manövern. Zum ersten Mal hörte ich von der Luft nicht als Spektakel, sondern als Raum der Möglichkeiten. Diese Gespräche ließen etwas in mir wachsen. Noch war es kein klarer Plan. Aber es war eine Richtung. Als ich nach dem Krieg kurzzeitig an der Columbia University studierte, schien mein Leben einen anderen Weg zu nehmen. Medizin? Vielleicht eine akademische Laufbahn? Doch finanzielle Probleme meiner Familie zwangen mich erneut zur Veränderung. Ich zog nach Kalifornien und dort sollte ich zum ersten Mal wirklich abheben, im wörtlichen Sinn. Doch bis zu diesem Moment war ich vor allem eines. Ein Mädchen, das sich weigerte, an den Boden gebunden zu bleiben. Kalifornien bedeutete Weite. Sonne, Staub und Flugplätze am Rand der Städte. Im Dezember des Jahres 1920 fuhr da ich mit meinem Vater zu einem kleinen Flugfeld bei Los Angeles. Ein Pilot bot Rundflüge für ein paar Dollar an. Ich zögerte nicht lange. Der Flug dauerte kaum 10 Minuten, doch diese Minuten veränderten alles. Als das Flugzeug abhob, spürte ich etwas, das ich bis dahin nicht gekannt hatte. Die Erde entfernte sich, Häuser wurden klein, Straßen zu Linien, Menschen zu Punkten. Das Geräusch des Motors war laut und roh. Der Wind schlug gegen die Tragflächen. Und doch war da eine merkwürdige Klarheit. Ich wusste in diesem Moment noch, bevor wir wieder landeten, ich würde fliegen lernen. Zurück am Boden sagte ich mir selbst, dass ich Pilotin werden würde. Es war kein impulsiver Gedanke, es war eine Entscheidung. Flugstunden waren teuer. Für Frauen gab es keine Förderprogramme, keine Selbstverständlichkeit im Cockpit. Also arbeitete ich. Als Telefonistin, als Fotografin, als Sekretärin, sogar als Lastwagenfahrerin. Jeder Dollar ging in meine Flugausbildung. Im Januar des Jahres 1921 begann ich Unterricht bei Anita Snook, einer erfahrenen Pilotin. Sie war eine der wenigen Frauen in der Luftfahrt jener Zeit. Bei ihr lernte ich nicht nur das Steuern einer Maschine, sondern auch Disziplin. Fliegen war keine romantische Idee. Es war Technik, Verantwortung, Risiko. Ich schnitt mir die Haare kurz, kaufte mir eine gebrauchte Lederjacke und versuchte, nicht als Kuriosität wahrgenommen zu werden. Die Männer auf dem Flugfeld beobachteten mich kritisch. Eine Frau im Cockpit war für viele noch immer ein Widerspruch, doch ich lernte schnell. Ich verstand Motoren, Windverhältnisse, Start- und Landetechniken. Bald konnte ich allein starten. Im Jahr 1922 kaufte ich mein erstes eigenes Flugzeug. Eine gelbe Kinner Airster, ich nannte sie Canary. Mit ihr stellte ich einen Höhenrekord für Frauen auf und erreichte über 14.000 Fuß. Es war kein weltbewegender Rekord. Aber es war mein Beweis. Der Himmel akzeptierte mich. Doch die wirtschaftliche Realität holte mich ein. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen mich, das Flugzeug wieder zu verkaufen. Ich zog zurück an die Ostküste, arbeitete erneut in Büros und hielt Kontakt zur Luftfahrtwelt. Ich wusste, dass ich zurückkehren würde. Der Himmel hatte mich einmal aufgenommen. Und ich hatte nicht vor, ihn wieder loszulassen. Die Jahre nach meinen ersten Flugstunden waren keine Jahre des Ruhms. Sie waren geprägt von Geduld. Ich arbeitete als Sozialarbeiterin in Boston, kümmerte mich um Einwandererfamilien und hielt zugleich engen Kontakt zur wachsenden Luftfahrtgemeinschaft. Fliegen war noch immer ein junges Feld. Jeder Flugplatz war ein Treffpunkt von Idealisten, Technikern und Abenteurern. Doch eine Frau blieb eine Ausnahme. Viele hielten Pilotinnen für eine vorübergehende Sensation, nicht für ernsthafte Akteurinnen. Zeitungen berichteten gerne über fliegende Damen, doch oft mehr über Kleidung als über Technik. Mir war klar, wenn ich bleiben wollte, musste ich besser sein als gut. Ich musste professionell sein. Im Jahr 1927 trat Charles Lindbergh seinen historischen Alleinflug über den Atlantik an. Seine Landung in Paris löste weltweit Begeisterung aus. Plötzlich war die Luftfahrt nicht mehr nur ein Experiment, sie war ein Symbol für Fortschritt. Auch ich verfolgte diesen Flug aufmerksam, nicht aus Neid, sondern aus Erkenntnis. Der Atlantik war keine unüberwindbare Grenze mehr. Er war eine Herausforderung, die bewältigt werden konnte. Kurz darauf kam der Kontakt zu George Palmer Putnam zustande, einem Verleger, der nach einer Frau suchte, die Teil eines transatlantischen Fluges werden sollte. Eine symbolische Geste. Wenn ein Mann allein den Ozean überqueren konnte, sollte nun auch eine Frau beteiligt sein. Ich wusste, dass diese Gelegenheit zweischneidig war. Einerseits bedeutete sie Sichtbarkeit, andererseits drohte ich zur Dekoration zu werden, als Passagierin statt als Pilotin. Doch ich sagte zu. Im Juni des Jahres 1928 startete die Friendship von Neufundland in Richtung Europa. Ich saß an Bord als offizielles Besatzungsmitglied, doch das Steuer lag in den Händen von Wilmer Stultz. Ich führte das Logbuch, überwachte Instrumente und unterstützte, wo ich konnte. Nach rund 20 Stunden landeten wir in Wales. Die Presse feierte mich als erste Frau, die den Atlantik überquert hatte. Paraden, Interviews, Empfänge folgten. Doch in mir blieb ein Gedanke unausgesprochen. Ich hatte den Ozean nicht selbst geflogen. Diese Erkenntnis war kein Makel, sie war Antrieb. Ich wollte nicht als Symbol enden, ich wollte als Pilotin bestehen. Und deshalb begann ich, mich auf den Moment vorzubereiten, in dem ich allein starten würde. 4 Jahre nach meinem Flug als Besatzungsmitglied sollte sich mein Anspruch erfüllen. Im Mai des Jahres 1932 bereitete ich mich auf einen Alleinflug über den Atlantik vor. Nicht als symbolische Mitreisende, sondern als verantwortliche Pilotin. Ich startete in Harbour Grace auf Neufundland mit einer Lockheed Vega. Das Ziel war Paris, wie einst bei Charles Lindbergh. Doch der Himmel hatte eigene Pläne. Schon kurz nach dem Start verschlechterte sich das Wetter. Dichte Wolken, starke Winde, eisige Temperaturen. Eis begann sich an den Tragflächen zu bilden. Instrumente funktionierten zeitweise nicht zuverlässig. Einmal glaubte ich, Flammen aus dem Auspuff zu sehen. Jeder ungewöhnliche Laut im Motor ließ mein Herz schneller schlagen. Ich war allein. Kein Navigator neben mir, kein zweiter Pilot. Nur ich, das Flugzeug und der Atlantik unter mir. Stundenlang flog ich durch Dunkelheit und Nebel. Orientierung erfolgte über Kompass, Berechnung und Erfahrung. Der Ozean bot keine visuelle Referenz, nur die monotone Weite. Nach fast 15 Stunden in der Luft erkannte ich, dass Paris nicht mehr erreichbar war. Das Wetter zwang mich zu einer Kursanpassung. Schließlich landete ich auf einer Weide in Nordirland. Nicht glamourös, nicht geplant, aber erfolgreich. Ich war die erste Frau, die den Atlantik allein überquert hatte. Die Resonanz war überwältigend. In den Vereinigten Staaten wurde ich gefeiert. Ich erhielt das Distinguished Flying Cross. Als erste Frau. Die National Geographic Society ehrte mich. Zeitungen gaben mir Spitznamen wie Lady Lindy. Ein Vergleich, der schmeichelte, aber auch zeigte, wie sehr Frauenleistungen noch im Schatten männlicher Maßstäbe bewertet wurden. Doch der eigentliche Erfolg lag nicht in den Medaillen. Er lag darin, dass ich bewiesen hatte, was möglich war. Ich nutzte meine neue Bekanntheit bewusst, ich hielt Vorträge über Technik und Verantwortung, ich sprach über Ausbildung und Präzision und ich setzte mich öffentlich für die Förderung von Frauen in der Luftfahrt ein. Gemeinsam mit anderen Pilotinnen gründete ich die Organisation The 99s, um Frauen im Cockpit zu unterstützen und zu vernetzen. Der Atlantik war überwunden. Doch meine Reise war noch lange nicht beendet. Nach meinem Alleinflug über den Atlantik veränderte sich mein Leben grundlegend. Ich war nicht mehr nur Pilotin, ich war öffentliche Figur. Jede meiner Bewegungen wurde beobachtet, jede meiner Aussagen kommentiert. Ruhm kann Türen öffnen, aber er bringt auch Erwartungen mit sich. Ich entschied mich, diese Aufmerksamkeit nicht passiv zu genießen, sondern aktiv zu nutzen. Wenn ich schon im Rampenlicht stand, dann wollte ich es für mehr als nur Schlagzeilen verwenden. In den folgenden Jahren stellte ich mehrere Rekorde auf. Im Januar des Jahres 1935 flog ich als erste Person allein von Honolulu nach Kalifornien. Diese Strecke über den Pazifik galt als besonders gefährlich. Starke Winde, unberechenbare Wetterlagen und die enorme Distanz machten sie zu einer ernsthaften Herausforderung. Der Flug gelang. Wenig später folgten Alleinflüge von Los Angeles nach Mexiko-Stadt und von Mexiko-Stadt nach Newark. Jeder dieser Flüge war technisch anspruchsvoll. Jeder erforderte präzise Planung. Und jeder festigte meinen Ruf als ernsthafte Pilotin, nicht als Ausnahmeerscheinung. Doch mit jedem Rekord wuchs auch der Druck. Sponsoren erwarteten neue Sensationen. Die Öffentlichkeit wollte immer größere Leistungen sehen. Ich musste entscheiden, ob ich mich von Erwartungen treiben ließ oder meinen eigenen Kurs bestimmte. Gleichzeitig nahm mein Engagement für Frauen in der Luftfahrt zu. The 99s entwickelte sich zu einem Netzwerk, das Pilotinnen unterstützte, Erfahrung austauschte und Sichtbarkeit schuf. Wir wollten Normalität herstellen. Fliegen sollte kein männliches Privileg sein. Ich sprach an Universitäten, förderte junge Frauen, die technische Berufe anstrebten und setzte mich für Ausbildungsmöglichkeiten ein. Für mich war klar, Fortschritt bedeutet nicht nur individuelle Leistung, sondern strukturelle Veränderung. Doch in meinem Inneren reifte eine neue Idee, eine Herausforderung, die größer war als einzelne Rekorde. Ich wollte die Erde umrunden, nicht in der kürzesten Linie, sondern entlang einer Route nahe dem Äquator, der längsten praktikablen Strecke. Rund 47.000 Kilometer, unterschiedlichste Klimazonen, Ozeane, Kontinente, politische Grenzen. Es wäre nicht nur ein Flug. Es wäre ein Symbol für das globale Zeitalter, das sich gerade formte. Die Welt rückte zusammen, Flugzeuge verkürzten Entfernungen und ich wollte zeigen, dass auch Frauen Teil dieser Bewegung waren. Ich begann mit den Planungen und ahnte, dass dieser Traum alles verändern würde. Die Vorstellung, die Erde zu umrunden, war nicht neu. Bereits andere Piloten hatten es geschafft, in mehreren Etappen, auf unterschiedlichen Routen, doch ich wollte eine Strecke wählen, die anspruchsvoller war. Eine Route nahe dem Äquator, deutlich länger als frühere Umrundungen. Rund 47.000 Kilometer. Es ging mir nicht um Geschwindigkeit, es ging um Reichweite, um Präzision, um Ausdauer. Für dieses Vorhaben benötigte ich ein geeignetes Flugzeug. Die Wahl fiel auf eine zweimotorige Lockheed Electra. Sie bot größere Reichweite, mehr Stabilität und die Möglichkeit, zusätzliche Treibstofftanks einzubauen. Doch auch sie war kein Wunderwerk moderner Sicherheit. Die Technik jener Zeit war fortschrittlich, aber anfällig. Gemeinsam mit Ingenieuren ließ ich die Maschine anpassen. Zusätzliche Tanks erhöhten die Reichweite, veränderten aber auch das Gewicht und die Balance. Funkgeräte wurden installiert, Antennen angepasst. Navigation würde auf astronomischen Berechnungen, Funkpeilungen und Erfahrung beruhen. Für die Navigation gewann ich Fred Noonan als Partner. Er war erfahrener Navigator mit Hintergrund im maritimen Bereich und in der kommerziellen Luftfahrt. Besonders auf langen Ozeanpassagen war seine Expertise entscheidend. Der ursprüngliche Plan sah vor, westwärts zu starten. Im März des Jahres 1937 begann der erste Versuch. Doch bereits beim Start in Hawaii geriet die Elektra außer Kontrolle und wurde schwer beschädigt. Ob ein technischer Defekt, eine Fehlkalkulation oder äußere Einflüsse die Ursache waren, blieb umstritten. Der Rückschlag war deutlich. Kritiker erklärten das Projekt für zu riskant. Manche stellten meine Kompetenz in Frage, doch ich gab nicht auf. Die Maschine wurde repariert, die Strategie angepasst. Wir entschieden uns für eine Ostwärtsroute, die bessere Windbedingungen versprach. Der neue Startpunkt sollte Miami sein. Die Weltumrundung war kein Abenteuer aus Leichtsinn. Sie war sorgfältig geplant. Doch selbst die beste Planung konnte nicht jede Variable kontrollieren. Wetter war unberechenbar, Funktechnik störanfällig, Navigationshilfen begrenzt. Jede Etappe würde Konzentration erfordern. Trotzdem war ich überzeugt. Die Zeit war reif. Die Welt war bereit, umrundet zu werden. Von einer Frau im Cockpit. Am 1. Juni des Jahres 1937 starteten Fred Noonan und ich in Miami. Die Route führte ostwärts. Von Florida aus überquerten wir die Karibik, erreichten Südamerika und arbeiteten uns entlang der Küstenlinie weiter nach Süden. Etappe für Etappe gewann das Projekt an Form. In Brasilien setzten wir zur Atlantiküberquerung an. Von Natal aus starteten wir in Richtung Westafrika. Der Ozean unter uns war weit, doch diese Passage verlief planmäßig. Wir landeten in Senegal und setzten unseren Weg über den afrikanischen Kontinent fort. Afrika bedeutete Hitze, lange Distanzen und Pisten, die oft kaum mehr als staubige Flächen waren. Wartung musste improvisiert werden. Ersatzteile waren nicht überall verfügbar. Jede Landung erforderte genaue Vorbereitungen. Von dort aus führte die Route über den Sudan, Eritrea und weiter nach Indien. Monsunregen erschwerte die Navigation, Sichtverhältnisse wechselten abrupt. Doch die Elektra hielt stand. In Indien wurden wir freundlich empfangen. Zeitungen berichteten über unseren Fortschritt. Die Welt verfolgte unsere Reise aufmerksam. Funkmeldungen informierten regelmäßig über unsere Position. Von Indien aus flogen wir nach Südostasien. Hitze und Feuchtigkeit setzten der Technik zu. Doch wir erreichten schließlich Darwin in Australien. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits mehr als 2/3 der Strecke hinter uns. Die schwierigste Etappe lag jedoch noch vor uns. Der Pazifik. Von Darwin ging es weiter nach Lae in Neuguinea. Hier bereiteten wir uns auf den längsten Abschnitt vor. Rund 4000 Kilometer über offenes Meer bis zur Howland-Insel. Howland war kein leicht zu findendes Ziel. Ein schmaler Streifen Land, kaum größer als ein Punkt auf der Karte. Navigation würde absolute Präzision erfordern. Wir überprüften Treibstoffberechnungen, Funkgeräte und Kartenmaterial. Jede Berechnung musste stimmen. Ein kleiner Fehler konnte auf offener See keine Korrektur zulassen. Bis zu diesem Punkt war die Weltumrundung ein Erfolg. Wir hatten Ozeane, Wüsten und tropische Stürme gemeistert. Doch der Pazifik stellte eine andere Dimension dar. Am 2. Juli 1937 starteten wir in Lae bei Tagesanbruch. Vor uns lag nur noch ein Ozean und das Ziel war kaum sichtbar. Der Start in Lae verlief ruhig. Die Lockheed Electra hob schwer beladen vom Boden ab. Unter uns verschwand Neuguinea. Vor uns lag der Pazifik. Endlos, gleichförmig, ohne Orientierungspunkte. Die Distanz zur Howland-Insel betrug mehrere tausend Kilometer. Die Insel selbst war kaum mehr als ein schmaler Streifen Korallensand. Ihre Länge betrug nur wenige Kilometer, ihre Breite war noch geringer. Sie musste exakt berechnet werden. Navigation über offenes Meer bedeutete Präzision. Fred Noonan arbeitete mit Sextant und Berechnungen, doch Wolken konnten Sterne verdecken. Funknavigation sollte zusätzlich helfen, doch Funktechnik jener Zeit war störanfällig. Frequenzen mussten abgestimmt werden, Sende- und Empfangsqualität waren auch nicht garantiert. Die ersten Stunden verliefen planmäßig. Wir sendeten Positionsmeldungen. Doch bald wurde die Funkverbindung zur Küstenwache, die nahe der Howland-Insel stationiert war, problematisch. Unsere Signale wurden offenbar empfangen, doch wir hörten kaum Antworten. Ob es an der Antennenhöhe, an Frequenzabweichungen oder an atmosphärischen Bedingungen lag, blieb unklar. Mit jeder Stunde wuchs die Bedeutung exakter Berechnung. Der Pazifik bot keine Ausweichmöglichkeiten, kein Notlandeplatz, kein sichtbares Ziel am Horizont. In einer unserer letzten Meldungen berichteten wir, dass wir uns nahe der berechneten Position befänden, die Insel jedoch nicht sehen könnten. Wir flogen entlang einer sogenannten Positionslinie, suchten den Horizont ab, korrigierten Kurs und Höhe. Treibstoff war ein entscheidender Faktor. Berechnungen waren auf Kante kalkuliert. Jede Verzögerung, jede Abweichung konnte die Reserve verringern. Dann verstummten die Funksignale. Es gibt keine gesicherten Daten darüber, ob wir die Insel knapp verfehlten, ob wir aufgrund von Treibstoffmangel notwasserten oder ob wir möglicherweise eine alternative Landemöglichkeit suchten. Die wahrscheinlichste Annahme vieler Experten ist ein Absturz ins Meer nahe der Zielregion. Doch der Pazifik gab keine eindeutigen Beweise frei. Mit dem Verstummen der Funkverbindung begann eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Und zugleich das Ende meiner aktiven Reise. Doch nicht das Ende meiner Geschichte. Nach dem letzten Funkspruch begann eine beispiellose Suchaktion. Die Vereinigten Staaten entsandten Kriegsschiffe und Flugzeuge in das vermutete Gebiet rund um die Howlandinsel. Wochenlang wurde der Ozean systematisch abgesucht. Tausende Quadratkilometer Wasser wurden überflogen. Es war die größte Suchoperation in Friedenszeiten, die es bis dahin gegeben hatte. Doch der Pazifik ist gewaltig. Seine Oberfläche verändert sich ständig. Strömungen, Wellen und Wetterbedingungen können Spuren rasch verwischen. Kein Wrackteil, kein Rettungsboot, kein eindeutiger Hinweis wurde gefunden. Schließlich wurde die aktive Suche eingestellt. Ich wurde offiziell für tot erklärt. Doch damit begann eine zweite Geschichte, die Geschichte der Theorien. Einige Forscher vertreten die Ansicht, dass wir die Howlandinsel knapp verfehlten und im Meer notwasserten. Andere vermuten, dass wir eine nahegelegene Insel wie Nikumaroro erreicht haben könnten. Auf dieser Insel wurden später Knochenfragmente, Metallteile und Alltagsgegenstände gefunden. Ob sie mit unserem Flug in Verbindung stehen, bleibt umstritten. Wieder andere spekulierten über politische Hintergründe oder geheime Missionen. Doch für solche Annahmen gibt es keine belastbaren Belege. Was bleibt, ist das Fehlen einer eindeutigen Antwort. Und gerade dieses Fehlen machte meinen letzten Flug zu einem Mythos. Bücher wurden geschrieben, Expeditionen organisiert, Dokumentationen produziert. Mein Name blieb präsent, nicht nur wegen meiner Leistungen, sondern wegen des ungelösten Rätsels. Doch jenseits der Spekulationen steht eine nüchterne Realität. Fliegen in den 30er Jahren war riskant. Navigation war begrenzt, Funktechnik unzuverlässig. Der Pazifik verzeiht keine Rechenfehler. Mein Verschwinden ist kein romantisches Geheimnis. Es ist Ausdruck der Risiken einer Pionierzeit. Doch Legenden entstehen oft dort, wo Gewissheit fehlt. Und genau diese Legende sollte mein Andenken über Jahrzehnte hinweg prägen. Doch wichtiger als jede Theorie ist das, was bleibt. Ich wurde im Jahr 1897 geboren. Im Juli 1937 verstummte mein Funksignal über dem Pazifik. 40 Jahre, nicht mehr. Und doch reicht meine Geschichte weit über diese Zeit hinaus. Mein Name ist Amelia Earhart. Viele erinnern sich an das Rätsel meines Verschwindens. An die Frage, wo mein Flug endete. Doch mein Vermächtnis liegt nicht im Ungewissen meines letzten Moments. Es liegt in dem, was ich zuvor bewiesen habe. Ich zeigte, dass Frauen nicht nur Passagierinnen sein müssen, dass sie Flugzeuge konstruieren, navigieren und über Ozeane steuern können. Als ich im Jahr 1932 den Atlantik allein überquerte, war das mehr als ein Rekord. Es war ein Zeichen. Ich setzte mich für Bildung und berufliche Chancen von Frauen ein. Mit der Gründung der Organisation The 99s entstand ein Netzwerk, das Pilotinnen unterstützte und sichtbar machte. Wir wollten nicht Ausnahme sein, wir wollten Normalität werden. Die Weltumrundung war mein größtes Vorhaben, vielleicht auch mein riskantestes. Doch sie spiegelte den Geist einer Epoche wider, die an Fortschritt glaubte. Technik verkürzte Entfernungen, Funk verband Kontinente, Flugzeuge machten die Erde kleiner. Heute ist Fliegen selbstverständlich, Satellitennavigation führt Maschinen präzise über Ozeane. Frauen sitzen in Cockpits internationaler Airlines, steuern Militärjets und Raumfahrzeuge. Der Himmel ist kein exklusiver Raum mehr. Mein letzter Flug bleibt ungeklärt. Vielleicht wird eines Tages ein eindeutiger Beweis gefunden. Vielleicht auch nicht, doch selbst wenn das Rätsel nie vollständig gelöst wird, ändert das nichts an dem, was wirklich zählt. Pionierarbeit bedeutet, Grenzen zu verschieben. Manchmal gelingt es vollständig. Manchmal endet der Weg im Ungewissen. Doch jeder Schritt nach vorn schafft Raum für die Nächsten. Wenn ich auf mein Leben blicke, sehe ich keine Tragödie. Ich sehe Bewegung. Ich sehe Mut. Ich sehe den festen Glauben daran, dass der Horizont keine Grenze ist, sondern eine Einladung. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.